Tonspuren. Das Literaturfeature.
Ich kann nicht so gut Alltag zur Literatur machen. Da setzt meine Fantasie nicht so gut an. Also wo ich dann anfange sozusagen aufzublühen, ist immer das, was so auf die Spitze getrieben ist.
In dem Moment schüttete er ihr den Inhalt der Flasche ins Gesicht. Nur ein paar Tropfen. Zuerst dachte sie, es sei Wasser. Aber etwas begann höllisch zu brennen. Sie roch den Geruch der Verbrennung, nicht realisierend, dass sie es war, die brannte. Bis sich der Schmerz in ihrer linken Gesichtshälfte ausbreitete und jede andere Empfindung lähmte, ihr Bewusstsein ins Schwanken brachte, ihren Körper in Krämpfe legte. Christine schrie. Ihre linke Gesichtshälfte war eine blutverschmierte, nach verbranntem Fleisch riechende Wunde.
Ich glaube, je mehr ich das irgendwie verfremden, je mehr ich das zuspitzen, je mehr ich das irgendwie sozusagen ins Extreme treiben kann, desto mehr fällt mir dazu ein oder desto mehr Visionen habe ich dazu, als wenn ich jetzt irgendwie sage, okay, ich beschreibe jetzt einfach so eine Woche aus meinem Alltag.
Das achte Leben. Porträt der georgischen Schriftstellerin Nino Aratischvili. Feature von Judith Brandner. Zum Interview im Hamburger Rundfunkstudio hat Nino Haratischvili Fotos aus ihrer Kindheit in Georgien mitgebracht. 1983 wurde sie in Tbilisi, in Tiflis, geboren. Damals war Georgien noch Teil der Sowjetunion.
Das hier mag ich einfach, weil es ist so ein typisch Nino, das sowjetische Kind. Irgendjemand hat mich da irgendwie sehr aufgemotzt und hat mich in irgendeinen lustigen, ich weiß nicht, was das ist, Hosenanzug gesteckt und hat so beschlossen, okay, heute wird so sonntags ein Foto gemacht. Und ich finde, ich wirke aber nicht so wahnsinnig glücklich drauf. Also irgendwie wirkt das nicht so, als hätte ich da wahnsinnig viel Spaß gehabt. Fotos waren halt was Besonderes. Und wenn Fotos gemacht wurden, dann wurde man extra so aufgehübscht und ist man halt irgendwo hingegangen. Also 5 oder 6 müsste ich da sein.
Als Jugendliche erlebt Nino Haratischvili den Zerfall der Sowjetunion, die Unabhängigkeit Georgiens und das darauffolgende Chaos, den Bürgerkrieg. 2003, mit 20 Jahren, übersiedelt sie nach Hamburg. Hier wird sie zur erfolgreichen Theaterautorin und Regisseurin und zur preisgekrönten Schriftstellerin.
Ich verdanke diese Zeilen einem Jahrhundert, das alle betrogen und hintergangen hat. Alle die, die hofften. Ich verdanke diese Zeilen einem lange andauernden Verrat, der sich wie ein Fluch über meine Familie gelegt hatte. Ich verdanke diese Zeilen unendlich vielen vergossenen Tränen. Ich verdanke diese Zeilen mir selber, die die Heimat verließ, um sich zu finden und sich doch zunehmend verlor.
Das achte Leben für Brilka ist ein Jahrhundertepos über Georgien. In dem 2014 erschienenen Roman erzählt Nino Haratischvili die Geschichte der Familie Yashi. Über 6 Generationen und auf fast 1300 Seiten arbeitet der Roman die Geschichte Georgiens vom Zarenreich über die Sowjetunion bis hin zur Gegenwart auf.
Es war nicht mein wichtigstes Anliegen, ich setze mich hin und schreibe einen Wälzer. Das hätte mich, glaube ich, auch abgeschreckt eher. Es hat sich eher so ergeben, dass ich merkte, das Thema wird einfach immer umfangreicher, die Recherche ufert immer mehr aus. Es ist immer mehr und mehr Material, was da auftaucht, was ich zu inhalieren eigentlich vermag. Und das hatte ein bisschen so ein Strudel oder so ein Sog entwickelt. Ich konnte mich selber dem gar nicht mehr entziehen, rein recherchetechnisch.
Eigentlich hat diese Geschichte mehrere Anfänge. Ich kann mich schwer für einen entscheiden, da sie alle den Anfang ergeben.
Manchmal zerbricht man sich den Kopf über einen Satz oder eine Idee oder manchmal ist das auch zum Beispiel gerade am Anfang der Findung. Ja, ich meine, ich gehöre schon auch so ganz klassisch zu den Autoren, die, glaube ich, also immer diese Angst vor dem Anfang. Ich kenne das auch sehr gut.
Sie entscheidet sich schließlich für ein chronologisches Vorgehen. Und so beginnt der Roman im Jahr 1900 mit der Geburt von Stasia. Sie ist die Tochter eines angesehenen Schokoladefabrikanten in Tiflis. Die Geschichte endet 2006 in Berlin bei Stasias Urenkelin Nizza. Nizza, die Erzählerin der Geschichte, ist nach Berlin ausgewandert. Nizza widmet den Roman ihrer jungen Nichte Brilka. Ihr erzählt sie die ganze lange Saga der Familie Jashi. Die Dramaturgie des Romans ist im Titel enthalten. Das achte Leben für Brilka.
Da war es hilfreich, weil ich sozusagen mich hinter Nizza verstecken konnte und meine ganzen Zweifel und Sorgen da auch irgendwie sozusagen ihr in den Mund legen. Es gibt auch zwischendurch da mal so eine Passage, wo sie quasi wie so innehält und das ist auch ziemlich deckungsgleich mit meinem Gefühl damals gewesen, dass sie sagt, ich weiß es auch echt nicht, gerade wie ich das jetzt erzählen soll oder wie das hier weitergeht, weil...
Brilka, manchmal habe ich das Gefühl, dass mir beim Erzählen die Luft wegbleibt. Dann muss ich innehalten, ans Fenster treten und tief Luft holen. Es ist nicht wegen der richtigen Worte, die man nicht findet. Nicht wegen der strafenden Götter, Richter und allgegenwärtigen Chöre. Auch nicht wegen der Geschichten, die alle erzählt werden wollen. Es ist vielmehr wegen der Leerstellen. Die Geschichten überlappen sich, gehen ineinander über, verwachsen. Ich versuche, diesen Wollknäuel auseinanderzuziehen, weil man ja die Dinge nacheinander erzählen muss, weil die Gleichzeitigkeit der Welt nicht in Worte zu fassen ist.
Also mein Hauptgefühl in dieser Recherchezeit war immer dieses Staunen. Ach, das wusste ich nicht. Und ach so, das hängt so mit dem zusammen. Also ich war oft selbst ein bisschen wie Alice im Wunderland. Ich habe das früher irgendwie viel auch meiner Familie oder auch letztlich allen Georgiern immer vorgeworfen, dass sich keiner groß um die Aufarbeitung kümmert. Mittlerweile bin ich da ein bisschen gnädiger oder milder geworden, weil im Grunde hat das auch viel damit zu tun, dass die letzten 20 Jahre, wo man halt hätte damit beginnen können, einfach die meisten Leute damit beschäftigt sind, irgendwie zu überleben.
5 Jahre hat Nino Haratischvili für den Roman recherchiert. Die intensiven Recherchen bedeuteten für sie auch eine Auseinandersetzung mit den eigenen Wurzeln.
Ich wollte halt das so ein bisschen umgehen, weil ich mir letztlich selber auch, glaube ich, ja, beweisen ist ein zu großes Wort, aber im Grunde ging es mir schon auch oft darum zu sagen, nee, ich bestehe nicht nur aus Georgien, sondern es gibt auch andere Themen, mit denen ich mich beschäftige und die haben jetzt nicht unbedingt was mit Nationalität zu tun. Gleichzeitig habe ich aber irgendwann gemerkt, bei Brilka oder so, das war schon auch ein bisschen so ein Befreiungsschlag, dass ich merkte, in meinem Fall war es fast schon, dass ich mir künstlich halt bestimmte Sachen fast verboten habe, unterbewusst, dass ich gesagt habe, nee, ich will nicht die ganze Zeit immer nur damit identifiziert werden und deswegen mache ich das nicht.
Da wurde mir klar, dass ich mehr als alles andere im Leben genau das tun wollte. Zusammenbringen, was auseinandergefallen war. Das Zusammenfügen von fremden Erinnerungen, die erst dann einen Zusammenhang ergaben, wenn aus vielen einzelnen Teilen ein Ganzes entsteht. Und wir alle, ob wissend oder unwissend, tanzen innerhalb dieses Gesamtbildes unseren eigenen Tanz, einer geheimnisvollen Choreografie folgend. Ja, Brilka, du hast recht gehabt. Wir alle tanzen.
Sie schickt die Frauen und Männer der Familie Jashi auf die Bühne eines Jahrhunderts, das rot ist wie das Blut und wie der Sozialismus, und lässt sie kämpfen, tanzen, lieben, schwanger werden, auch hassen, fliehen und töten.
Zu Beginn des Romans ist Georgien Gouvernement des zaristischen Russlands. Es folgen die russische Revolution und eine kurze Phase der Demokratie, die Eingliederung Georgiens in die Sowjetunion, 2 Weltkriege, der Zerfall der Sowjetunion und die erneute Unabhängigkeit Georgiens, die Sezessionskriege in Abchasien und Südossetien, Revolutionen, Bürgerkriege, Chaos. Durch diese Zeiten dirigiert Nino Haratischvili ihre Figuren. Die Choreografie der Familiensaga folgt 8 Hauptprotagonisten und Protagonistinnen, denen jeweils ein Kapitel gewidmet ist. Das 8. Kapitel, Buch 8, Brilka, besteht aus einer leeren Seite, weil es erst geschrieben werden muss.
Also es war toll, weil schon allein die Möglichkeit, eine Figur von Geburt an bis Jahr 99 zu begleiten und die charakteristisch oder überhaupt einfach in der ganzen Biografie und all das entfalten zu können, einfach so schreibtechnisch, macht natürlich enorm viel Spaß, weil man einfach die Figuren ganz anders, also mit Fleisch und Blut sozusagen, füllen kann.
In Anwesenheit eines kleinen Streichquartetts, das mein Ururgroßvater eigens für seine Frau in seiner Schokoladenfabrik auftreten ließ, bei Kerzenschein und umhüllt von dem berauschenden Duft nach Schokolade, stellte er ihr die schönste Porzellantasse hin, die er in seinem Geschäft auftreiben konnte, und ließ sie die Schokolade löffeln, dabei mit Engelszungen auf sie einredend, sie davon überzeugend, wie unverzichtbar ein männlicher Nachfolger in seinem Falle sei. Ihr Widerstand war gebrochen.
Auf dem Buchumschlag ist ein Stammbaum aufgezeichnet, was die Lektüre des monumentalen Romans wesentlich erleichtert. Am unteren Ende des kräftigen Stammes steht der Schokoladenfabrikant, der Ururgroßvater der Erzählerin. Er hat zur Jahrhundertwende in Wien
eine magische Geheimformel für Schokolade entdeckt. Die Schokolade war zäh und dickflüssig, schwarz wie die Nacht vor einem schweren Gewitter, und wurde in kleinen Portionen, heiß, aber nicht zu heiß, in kleinen Tassen und, im Idealfall, mit Silberlöffeln verzehrt. Der Geschmack war unvergleichlich. Der Genuss glich einer geistigen Ekstase, einer überirdischen Erfahrung. Man verschmolz mit der süßen Masse. Man wurde eins mit dieser köstlichen Entdeckung. Man vergaß die Welt um sich herum und verspürte ein einmaliges Glücksgefühl.
Die Trinkschokolade mit dem köstlichsten Geschmack der Welt hat eine magische Wirkung. Doch sie ist mit einem Fluch behaftet. Wer sie unverdünnt zu sich nimmt, den trifft ein tödliches Schicksal. Das Geheimrezept kennen nach dem Tod des Konditors nur die Frauen der Familie.
Hätte ich's, würde ich es auch nicht irgendwie freiwillig rausrücken damit, ja.
Die Formel wird von Tochter zu Tochter weitergegeben. Und immer wieder lassen sich die Frauen dazu verleiten, die Schokolade zuzubereiten, obwohl sie wissen, dass dann ein Unglück geschehen könnte.
Das ist märchenhaft und unwahrscheinlich. Und ist es nicht. Es ist georgisch.
Ich wollte irgendwas Sinnliches. Ich wollte, dass das einfach irgendwas ist, was erstens weiter vererbt ist, was man weitergeben kann. Und zum anderen wollte ich, dass es etwas ist, was einfach im Kontrast steht zu dieser Zeit. Und drittens wollte ich das so ein bisschen als so eine Metapher nutzen, als so eine Fragestellung letztlich. Also wie, ja, was hat das mit diesem Schicksal oder mit diesem Aberglauben auf sich?
Wie einen Teppich webt Nino Haratischvili ihre Geschichte. Jeder einzelne Faden ist eine Geschichte. Die Fäden verlaufen parallel und überkreuzen sich. Gemeinsam ergeben sie das Muster des Romans. Den Anfang machen die Töchter des Schokoladefabrikanten, Stasia und Christine.
Am 31. Dezember, es muss der letzte Tag des Jahres 1927 gewesen sein, sollten beide Schwestern Bekanntschaften machen, die für immer ihr Leben verändern würden. Der Teppich unserer Geschichte sollte weitergeknüpft werden. Pompöse, karnevaleske, schillernde, auch dunkle und bedrohliche Muster sollten sich ergeben. Vielleicht war das die Nacht, in der das Schicksal zum ersten Mal auf uns alle aufmerksam wurde. Vielleicht wäre der Teppich ohne es schön, schlicht und in Pastelltönen gehalten. Vielleicht wären dann keine kräftigen Farben hineingekommen. Vielleicht war es aber einfach der Zufall, der diese Menschen am gleichen Ort zusammenführte. Oder eine Laune der Natur, eine unaufhaltsame, schnelle, grausame Laune.
An jenem Silvesterabend betört Christines Schönheit den Vorsitzenden der Kommunistischen Partei Georgiens. Der Chef der sowjetischen Geheimdienste ist ein Mann mit unersättlichem Hunger auf Frauen und zwingt Christine, seine Geliebte zu werden.
Der Yashi-Clan rückt damit in prekäre Nähe zum Regime, zumal auch Stasias Sohn Kostja als Marineoffizier und Geheimdienstmitarbeiter ein einflussreicher Apparatschik wird. Die Familie profitiert zwar von der Nähe zur Partei, Doch renitenten Mitgliedern macht der tyrannische Patriarch Kostja das Leben schwer.
Die Figur des KP-Vorsitzenden und Geheimdienstchefs, der im Roman als großer kleiner Mann bezeichnet wird, spielt auf den berüchtigten sowjetischen Geheimdienstchef Larenti Beria an. Beria war, wie Stalin, Georgier und einer der mächtigsten und grausamsten Männer der Sowjetunion, eine Schlüsselfigur der stalinistischen Säuberungen.
Wenn ich da halt über den lese, ist das für mich irgendwie auch eine Reinkarnation des Bösen. Aber ich meine, der war halt auch ein Mensch. Ich habe zum Beispiel mit einer Frau gesprochen, die, zumindest hat sie das behauptet, sei seine Geliebte gewesen. Und die hat geschwärmt von ihm, was das für ein toller Liebhaber war. Seine Frau hat bis zuletzt an ihm festgehalten, hat gesagt, der hat jede Nacht neben mir im Bett geschlafen, wann soll er diese ganze Armee an Frauen irgendwie vergewaltigt haben. So, und das mit irgendwie fast 90 Jahren, das heißt mit wirklich 50 Jahren Abstand nach seinem Tod.
Stasia, die zweite Tochter des Schokoladefabrikanten, ist eine der starken Frauenfiguren der Familie Yashi. In ihren jungen Jahren reitet sie wie ein Mann, raucht filterlose Zigaretten und strebt eine Ballettkarriere an. Bald aber ordnet sie ihre Tanzträume ihrer Heirat mit Oberleutnant Simon Yashi unter, dessen Herz dem glanzvollen Leben der guten alten Zeit gehört. Stasia bleibt über Jahrzehnte das Herz des Familienclans, hält in schweren Zeiten stets den Kirschlikör parat und hat einen direkten Draht zu den Toten. Nach dem Zerfall der Sowjetunion, als nichts mehr funktioniert, Bürgerkrieg herrscht und das Geld knapp wird, hält die alte Stasia die Familie über Wasser.
Da verkündete Stasia, es gebe nur eine Lösung, wie wir überleben würden. In der gleichen Nacht noch zog ein köstlicher Duft durch das Haus. Wir wanderten schlaftrunken in die Küche und entdeckten unsere 91-jährige Stasia am Küchentisch. Vor ihr stand eine Schokoladentorte. Stasias Torten brachten uns über den Winter und auch in den Frühling. Und als Boris Jelzin im Juni 1991 zum ersten Präsidenten Russlands gewählt wurde, boomte unser Tortengeschäft. Unsere Welt ging unter und die Menschen wollten Torten fressen, bis ihnen schlecht wurde. Je schlechter die Zeiten, desto besser für das Geschäft der Konditorei, hat mein Vater immer gesagt, wiederholte Stasia wie ein Mantra immer wieder.
Wobei Stasia zum Beispiel für mich auch so eine ambivalente Figur ist. Die ist nicht nur so lustig und schrullig, sondern ich finde, die ist irgendwie und nicht nur stark. Ich finde, die ist ja auch auf eine Art irgendwie opportunistisch. Also die hält sich aus allem raus und schafft so halt durch die Zeiten zu kommen, was einerseits irgendwie gut ist und gleichzeitig bezieht sie aber auch nie so direkt Stellung. Im Grunde bleibt sie dann doch irgendwo so wie so eine stumme Beobachterin.
Bei Stasia mag die Autorin durchaus Anleihen bei ihrer eigenen Großmutter genommen haben, bei der sie aufgewachsen ist.
Eine für mich sehr prägende Figur, meine Großmutter, die war einerseits schon irgendwie, würde ich sagen, eine Kommunistin, die auch irgendwie an die Sache geglaubt hat. Gleichzeitig war das aber auch eine Frau, die irgendwie unter dem Tisch Bulgakov gelesen hat und irgendwie schon jemand, die sich auch intellektuell sehr viel irgendwie mit bestimmten Sachen auseinandergesetzt hat, auch mit Geschichte, mit Politik. Und dennoch, und das fand ich immer sehr interessant in der Sowjetunion oder an diesem Phänomen, das ist halt auch in meinen Recherchen mir immer wieder klar geworden, es haben sich sehr viele Widersprüche irgendwie nicht ausgeschlossen. Ich habe mit meiner Großmutter zum Beispiel damals in meinem jungen Eifer sehr viel halt irgendwie auch mich gestritten oder mit ihr diskutiert, weil ich immer wieder das verstehen wollte. Sie war auch so, na, ihr Vater war Militär und also es gab halt viel so, wo ich dachte, da muss sie doch irgendwie kritisch herangehen.
Nino Haratischvili hat auch keine Scheu, die Brutalität, mit der die Gegner des Sowjetregimes behandelt wurden, detailgetreu zu schildern. Stasias Tochter Kitty wird im Auftrag der Geheimpolizei einer Zwangsabtreibung unterzogen und es wird ihr die Gebärmutter aus dem Leib operiert, weil sie bei Verhören ihren regimekritischen Partner nicht verrät.
Kitty begann zu schreien. Mit furchtbarer Gewalt setzten die Wehen ein. Sie rissen Kittys Körper auseinander. Kitty glaubte nicht mehr, dass sie das überleben würde. Sie versuchte in den wenigen Momenten, in denen die den Verstand raubenden Schmerzen verstummten, sich mit dem Tod abzufinden. Und als sie nicht mehr daran zweifelte, in der nächsten Sekunde zu sterben, spürte sie etwas Großes, etwas Rundes zwischen ihren Beinen hinausgleiten. Sie spürte Mariams Hände den kleinen Körper hinauszerren und fiel auf die Bahre zurück. Der Schmerz ließ schlagartig nach.
Ich bin so auf ein paar Dokumente gestoßen, da ging es hauptsächlich darum, was es für Unterschiede gab zwischen KGB-Mitarbeiterinnen, also NKWD damals noch, und Mitarbeitern. Bei Männern waren es halt irgendwie die ganzen Klassiker, Schlagen, Vergewaltigen, Foltern, Gewalt. Bei Frauen waren es halt eher so ein bisschen psychischer Terror, würde ich sagen. Und das aber, was ich am perfidesten fand, war, das nannte sich Infiltrieren, glaube ich. Genau, also quasi unfruchtbar machen.
Ihren Geliebten verliert Kitty im Gulag, wo seine Persönlichkeit zerstört wird. Sie ermordet schließlich die NKWD-Mitarbeiterin, die ihr das Ungeborene aus dem Leib schneiden ließ, kann mit Hilfe ihres einflussreichen Bruders Kostja nach London entkommen und macht dort eine Karriere als exotische Ostblocksängerin.
Immer wenn sie die Augen zumachte, kehrte der Osten zurück. Wie schnell der Westen einen verließ, sobald man sich nicht auf ihn konzentrierte, dachte sich Kitty. Die Spuren, die er an ihr hinterlassen hatte, waren unverwüstlich. Ja, wenn der Osten einen einmal umarmt und festgehalten, wenn man sich einmal am Osten verschluckt hatte, dann blieb er.
Turbulent führt die Zeitreise durch das georgische Jahrhundert weiter zu Stasias Urenkelinnen, der Erzählerin Nizza und ihrer schönen Halbschwester Daria, der Mutter von Brilka. Nizza ist eine Scheinehe mit einem Deutschen eingegangen und hat sich aus dem postsowjetischen Georgien nach Berlin abgesetzt, wo sie die Fäden mit ihrer Nichte Brilka zusammenführen, der sie die Familiengeschichte erzählt.
Uns verbindet ein Jahrhundert, ein rotes Jahrhundert, auf immer und acht. Du bist dran, Brilka. Ich habe dein Herz adoptiert. Ich habe meines weggeschleudert. Nimm meine Acht an.
Das ist meine Grundschulzeit mit so Freundinnen. Das war meine Lieblingslehrerin damals. Die ist dann später nach Schweden gezogen. Die hat viel mit uns gemacht. Und wir hatten gerade in der Grundschule, haben wir sehr viele so Ausflüge gemacht. Also teilweise auch irgendwie für eine Woche oder so. Also auch so Sommerschule oder Ferienlager. Und das war zwar schon eine ziemlich schwierige Zeit, weil ich tippe mal, ich bin jetzt hier, weiß ich nicht, dritte Klasse oder so. Das bin ich, genau. Mit diesen ganzen Blumen und dieser Wiese kann man sich gar nicht vorstellen, dass es so eine Zeit ist, womit irgendwie Strom fällt aus, Leute bekriegen sich, Abchasienkrieg und was weiß ich. Also es wirkt so friedlich und alles ist so piesig und schön. Und aber eigentlich, wie gesagt, drumherum wird nicht selten geschossen.
1995. Mit 12 Jahren zieht Nino Haratischvili erstmals nach Deutschland, gemeinsam mit ihrer Mutter, die einen Job in einer westfälischen Kleinstadt annimmt. Der Vater sucht Arbeit in der Ukraine. Doch nach 2 Jahren kehrt sie alleine zurück, weil sie es in der deutschen Provinz nicht mehr aushält und wächst fortan bei ihrer Großmutter auf. In dieser Zeit, sie besucht ein Gymnasium, in dem der Fokus auf Deutsch liegt, wird der Grundstein für ihre Karriere als Theaterautorin und Regisseurin gelegt und für das Schreiben auf Deutsch.
Wir haben dort eine Schultheater-AG gegründet und haben dort gleich irgendwie ein Stück auf Deutsch machen wollen. Und für diese Inszenierung habe ich sozusagen die Vorlage geliefert. Und da war klar, ich muss das irgendwie auf Deutsch machen, weil es war eigentlich angedacht als eine Gegeninszenierung sozusagen, weil es gab einen Schüleraustausch aus Bremen. Und die Lehrer hatten gesagt, Dino, du schreibst doch und sprichst auch irgendwie gut Deutsch. Willst du nicht da irgendwie was versuchen? Weil sie kommen irgendwie nach Georgien, natürlich mit dem kaukasischen Kreidekreis. Und wir könnten doch auch im Gegenzug was machen.
Zwischen 1998 und 2003 leitet Nino Haratischvili in Tiflis das Fliedertheater, eine freie, zweisprachige Theatergruppe. Einige Produktionen werden an georgischen Theatern aufgeführt. Es gibt Gastspiele in Deutschland. Nino Haratischvili schreibt und inszeniert. Die frühen Stücke aus der Zeit des Fliedertheaters existieren noch.
Das gibt's irgendwo in Untiefen meines Rechners, ja. Also jetzt thematisch, ich erinnere mich an all die Stücke. Ich habe da selber auch teilweise mitgespielt. Und zum Beispiel das allererste Stück, das hieß Das Wohnzimmer. Das war schon so eine kleine Satire auf eine georgische Familie, hauptsächlich also eine Frauenfamilie, sehr frauenlastige Familie. Eine Großmutter, zwei Töchter und dann zwei Enkelinnen. Und das Unvermögen dieser aller Frauen und miteinander klarzukommen und gleichzeitig auch irgendwie die Unfähigkeit, ohne einander klarzukommen. Und das war schon so ein bisschen, glaube ich, als so eine Komödie angedacht. Aber ich weiß jetzt nicht, wie es stilistisch ist. Das müsste ich nochmal lesen.
3 Jahre lang, bis 2003, studiert Nino Haratischvili an der Staatlichen Schule für Film und Theater in Tiflis Filmregie. Es ist die politisch instabile, chaotische Zeit nach dem Zerfall der Sowjetunion. Georgien hat unter Sviat Gamsachurdia seine Unabhängigkeit wiedererlangt. Dann wird Gamsachurdia durch einen Putsch abgelöst. Ihm folgt der frühere KP-Chef und sowjetische Außenminister Eduard Schewardnadze. Das Land ist geprägt von Korruption und Schattenwirtschaft. Der Großteil der Bevölkerung lebt in Armut.
Und die 3 Jahre, die ich dann dort verbracht habe, es war auch irgendwie toll. Ich habe sehr viele intensive Freundschaften irgendwie aus der Zeit. Zum Beispiel weiß ich, dass diese Zeit, weil es da einfach nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten gab. Und ich weiß, dass wir einfach immer extrem viel gesprochen haben. Also so klischee-romantische Sachen, ja. Irgendwie dann geht man halt im Morgengrauen, trifft man halt einen Sonnenaufgang auf irgendeinem Berg und redet über, weiß ich nicht, irgendeine Philosophie oder so oder irgendeinen Film. Also das ist halt so eine Form, das würde man jetzt hier nicht machen. Also zum Beispiel schon allein jetzt bei diesem Fliedertheater. Ich erinnere mich, dass wir teilweise wie so eine Sekte, es gab immer wieder auch in der Schule so Stromausfälle und wir hatten dann die ganze Bühne, ich meine, das wäre in Deutschland schon mal rechtlich gar nicht, würde das gar nicht gehen wegen Brandschutz, hatten wir um die ganze Bühne sozusagen überall so Kerzen aufgestellt. Also wie so eine Sekte oder so und haben da halt geprobt und irgendwie hat man sich halt mit vielen Dingen arrangiert und wurde halt erfinderisch und das ist halt irgendwie, falls man in solchen Extremsituationen was Gutes abgewinnen kann, dann ist es das. Aber es war irgendwie, war eher so eine taffe Zeit.
Löse die Organe sanft mit den Fingern ab und ziehe die Eigenwaden heraus. Das Blut, das muss weg. Es muss vollständig abgewaschen werden. Die Herrschaften mögen kein Blut auf ihrem Teller haben. Die sind da sehr penibel.
Eine herrschaftliche Villa irgendwo auf der Welt. Draußen tobt ein Bürgerkrieg. Über den Verbleib des Hausherrn, des ersten Mannes im Staat, ist nichts bekannt. Auch die Hausangestellten sind geflüchtet. Geblieben sind nur die altgediente Köchin, die Haushälterin und eine junge Aushilfe. Abgeschnitten von der Außenwelt sind die 3 Frauen auf sich gestellt. Alte Vorurteile und neue Rivalitäten brechen auf. Die Villa wird zum Schlachtfeld. Nino Haratischvilis Stück Herbst der Untertanen. Im November 2003 wird Schewardnadze durch die sogenannte Rosenrevolution aus seinem Amt verdrängt. Die Opposition übernimmt die Macht. Es herrscht Aufbruchstimmung. Nino Haratischvili hat sich zu diesem Zeitpunkt längst fürs Theater entschieden. Und sie hat beschlossen, Georgien zu verlassen.
Und dann war irgendwie das Naheliegendste natürlich irgendwie Deutschland. Und ich habe einfach gedacht, ich versuche mein Glück und reiche einfach überall, wo es geht, irgendwie meine Unterlagen ein. Und ich glaube, bei mir war das einfach, dass die irgendwie so neugierig waren, weil wahrscheinlich hat sich da noch nie bisher jemand aus Georgien beworben. Und so hat es mich dann nach Hamburg verschlagen. Also für mich war auch der Plan, okay, ich mache jetzt irgendwie 4 Jahre und dann geht's halt zurück.
An der Hamburger Hochschule für Musik und Theater erhält Nino Haratischvili einen Studienplatz für Schauspielregie. 2007 beendet sie ihr Studium mit einem Stück über Medea, Mein und Dein Herz. Mit dem antiken Stoff begibt sie sich literarisch wieder in die frühere Heimat, ins alte Kolchis, an der Schwarzmeerküste. Kolchis ist in der Argonautensage die Heimat der Medea und das Ziel Jasons und der Argonauten auf ihrer Suche nach dem goldenen Vlies.
Ach, ich hatte sehr viel Heimweh. Ich habe irgendwie die ganze Zeit, das erste Jahr war schon irgendwie ziemlich hart.
Seit ihrer Studienzeit schreibt Nino Haratischvili ein Theaterstück nach dem anderen. Ihre Stücke sind erfolgreich, werden an deutschen, österreichischen und georgischen Bühnen aufgeführt.
Sie treffen den Nerv der Zeit, ohne gefällige Erwartungen von cooler Jugendlichkeit zu bedienen. Ihre Personenkonstellationen sind eigenwillig und überraschend. Meist enden ihre Stücke mit einer unerwarteten Wendung, die das gesamte Geschehen in ein neues Licht taucht. Ihre Figuren sind poetisch und hart zugleich. Sie trotzen der Bürgerlichkeit und suchen nach einem eigenen Weg zum Glück.
Heißt es in der Laudatio zum Adelbert von Chamisso Förderpreis 2010. Mit diesem Preis ehrt die Deutsche Robert-Bosch-Stiftung herausragende, auf Deutsch schreibende Autoren, deren Werk von einem Kulturwechsel geprägt ist.
Der Hauptgrund, glaube ich, warum ich dann irgendwie hier blieb, war die Sprache. Ich habe einfach irgendwie durch dieses Schreiben war das so, dass ich irgendwann gänzlich meine Sprache gewechselt hatte. Plötzlich war ich irgendwie in was reingerutscht, wo ich merkte, oha, aha, okay, und hier und so. Und dann hatte ich hier natürlich irgendwie Aufträge. Und es war einfach sehr verlockend irgendwie, weil ich natürlich irgendwie gerade frisch fertig und ich wollte natürlich arbeiten und ich wollte das alles machen und ich wollte da irgendwie. Und dann merkte ich aber irgendwann, je mehr Zeit verstrich, dass es für mich umso schwieriger wurde, quasi den Schritt zurückzugehen, zu sagen, okay, ich switch jetzt mal um und mach das alles auf Georgisch.
Das Deutsche sei wie ein geborgtes Kleid, das zum eigenen geworden sei, sagt Nino Haratischvili.
Was mich immer wieder so an meine Grenzen bringt, ist halt auch bei so Lesungen oder so weiter, ist diese Frage, warum schreiben Sie auf Deutsch? Ich finde, das ist eine extrem schwierige Frage. Ich verstehe, dass die Leute irgendwie wissen wollen, also dass es eher aus so einer Faszination entsteht. So, man kann das nicht nachvollziehen, wie so Fremdsprache und so. Und gleichzeitig hat das aber auch irgend so was, als wüsste ich mich dafür rechtfertigen. Und das finde ich halt irgendwie daran so schwierig, weil warum nicht?
2010, im Alter von 27 Jahren, veröffentlicht Nino Haratischvili ihren ersten Roman, Shusha. Shusha ist von einer wahren Begebenheit inspiriert und dreht sich um die Frage, was Geschichten bewirken können. Im konkreten Fall geht es um eine mysteriöse Selbstmordserie junger Frauen nach der Lektüre von Texten einer Frau, die sich umbrachte. Ein Jahr später, 2011, erscheint ihr zweiter Roman, Mein sanfter Zwilling.
Meine Liebe zu dir gleicht einem kostbaren Wein, den ich gekostet habe und den ich immer wieder trinken will, den ich aber nicht wiederfinde, weil er vielleicht ausgetrunken ist. Meine Liebe zu dir gleicht einem biblischen Bild von Schuld und Vergebung, die nicht eintreten. Meine Liebe zu dir gleicht nur dir.
Die Protagonisten Stella und Ivo sind wie Geschwister miteinander aufgewachsen, durch das Schicksal eng verbunden. Sie lieben einander, können aber weder mit noch ohne einander leben.
Zwilling ist dann irgendwie sehr, doch auf eine Art irgendwie zu so einer Liebesgeschichte geworden. Ursprünglich war aber meine Fragestellung, was ich dann auch versucht habe, in diesem Roman irgendwie immer wieder auch zum Thema zu machen, war die Frage nach Schuld. Und Schuldfähigkeit, also überhaupt, ob man das vergleichen kann. Also kann man irgendwie zum Beispiel so eine kollektive Schuld mit einer individuellen vergleichen? Kann man so ein persönliches Trauma, wie im Falle von Stella und Ivo, mit einem Trauma von einem ganzen Volk irgendwie, also kann man das gegenüberstellen? Kann man letztlich sowas relativieren? Gibt es da irgendwie Parallelen?
Das Trauma ist in einer komplizierten Familiengeschichte begründet. Die Eltern von Stella und Ivo haben ein Verhältnis miteinander. Die Kinder wissen davon. Als eines Tages Ivos Vater überraschend nach Hause kommt, stiftet Stella Ivo an, ihm von der Affäre zu erzählen.
Am nächsten Morgen hat er seine Frau und den Hund erschossen. Mit dem Jagdgewehr, aus dem Schrank, an den wir niemals, nie, nie ran durften. Der fest verschlossen war.
Der Vater kommt ins Gefängnis. Ivo wächst in der Familie des Ex-Liebhabers seiner Mutter auf, fast wie ein Zwillingsbruder seiner Jugendfreundin Stella. Der Verrat, der zur Tragödie führte, wird zu Stellas persönlichem, ihr Leben dominierendem Trauma.
Prosa ist wie eine Ehe und Theaterstücke sind wie Liebhaber, so schnell und flüchtig. Bei der Prosa kann man eher scheitern.
Spätestens seit Das achte Leben ist sie medial überaus präsent. Sie scheint dabei stets bedacht, nicht allzu viel von ihrem Privatleben preiszugeben und wirkt bei ihren Auftritten schon auch mal etwas genervt.
Oha. ja, also ich weiß nicht. Ich finde irgendwie, so ich selber jetzt persönlich brauche das nicht, aber meine Bücher oder das, was ich mache, denen tut es ja gut. Das ist sozusagen so ein sehr altes Foto und da bin ich irgendwie noch ein Baby. Das ist meine Cousine, mit der ich irgendwie, wir sind nur 8 Monate auseinander und da wir beide sozusagen Einzelkinder waren, sind wir groß geworden wie Schwestern. Und ich mag halt einfach diese Kleidung und auch schon allein diesen Kinderwagen. Also das sind ja alles so Sachen, die gibt's gar nicht mehr. Und ich mag einfach alte Dinge, also weil die immer einfach so eine Geschichtspatina haben.
Das Babyfoto mit der Cousine. Es ist eines von Nino Haratischvilis Lieblingsbildern. Es bringt die Erinnerung an ihre Kindheit und Jugend in Georgien zurück. Bald wird sie selbst Mutter. Im Dezember bekommen sie und ihr deutscher Ehemann ihr erstes Kind, das selbstverständlich zweisprachig aufwachsen wird. Ihr Lebensmittelpunkt ist und bleibt Hamburg, auch wenn Georgien ein Fixpunkt in ihrem Leben bleibt.
Und manchmal nervt es und stresst es mich auch. Also ich reg mich ja über viele Sachen auch sehr auf. Ich streite mich da auch sehr viel. Also Urlaub ist das für mich nicht. Das ist halt irgendwie, ich bin dann schon irgendwie nach wie vor auch irgendwie ein Stück zu Hause. Gleichzeitig bin ich es irgendwie auch nicht. Es ist für mich jetzt nicht immer nur schön und erholsam. Also es ist halt auch irgendwie anstrengend oft. Und wie gesagt, es gibt auch viel, was mich dann aufregt.
Tiflis ist meine Kindheit. Ist meine Familie. Es ist ein Zuhause, aber es ist etwas Vergangenes, wie Tschechows Kirschgarten. Es ist ein Zuhause, umweht von einer sentimentalen Aura. Aber trotzdem ist es ein Ort, von dem ich weiß, da werde ich immer wieder hingehen.
Ich habe einfach so meinen Frieden irgendwie damit auch geschlossen, dass ich jetzt nicht irgendwie da ständig mich irgendwo dazwischen entscheiden muss oder so. Ich denke so, hier bin ich hier und da bin ich da und das beides ist irgendwie, manchmal fühle ich mich in Georgien auch ziemlich deutsch, manchmal fühle ich mich hier natürlich sehr georgisch und so weiter und so fort, aber ich glaube, so geht es letztlich allen Menschen mit dem, ich hasse dieses Wort, aber Migrationshintergrund.
In den Tonspuren hörten Sie Das achte Leben. Porträt der georgischen Schriftstellerin Nino Haratischvili. Feature von Judith Brandner. Gesprochen haben Silvia Meisterle, Michael Köppel und die Autorin. Tontechnik Elmar Peinelt. Redaktion Alfred Koch. Bibliothek. Das achte Leben für Brilka, Frankfurter Verlagsanstalt. Juja, Verbrecherverlag. Mein sanfter Zwilling, Frankfurter Verlagsanstalt. Die Theaterstücke sind in der Theaterbibliothek des Verlags der Autoren erschienen. Sie hörten eine Sendung im Rahmen des Ö1-Schwerpunktes Nebenan Georgien.